Herzlich willkommen zu Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Mein heutiger Gast hat sein Leben einer Frage gewidmet. Wie gelingt Veränderung und warum fällt uns Veränderung so verdammt schwer? Als ehemaliger Warenhausgeschäftsführer, unter anderem bei IKEA und Karstadt, Spiegel-Bestseller-Autor, 14 Bücher veröffentlicht, mittlerweile für Vorträge auf der ganzen Welt unterwegs und in meinen Augen das Synonym dafür, dass Veränderung nicht nur angegangen, sondern tatsächlich gelebt wird, freue ich mich, heute bei Casino oder Recruiting Ilja Greschkowitz begrüßen zu dürfen. Hallo Ilja, herzlich willkommen.
Hallo Christian, alles auf Rot, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Du hast, so wie ich auch, in einer normalen freien Wirtschaft deine berufliche Laufbahn begonnen. Du bist da mittlerweile raus. Ich bin noch mittendrin. Steigen wir doch mal direkt da ein. Warum fällt uns Veränderung so schwer?
Ach, das ist ja die Frage aller Fragen. Ich beantworte das mal mit so einer Standardfrage, die habe ich gerade in meinem letzten Vortrag hab vor. Wir sind ja gerade im Sommer, aber trotzdem, ich bin so viel unterwegs, es ist also 2, 3 Tage her. Da war ich in Österreich auf einer ganz, ganz coolen Veranstaltung, hab die Abschluss-Keynote gehalten und habe dann, wie ich das oft mal so mache, zum Ende mal wieder so gefragt, Mensch, hier, weil die hatten dann abends noch großen Hüttenabend mit Wanderung. Ich sage, Mensch, wir waren irgendwie 300, 400 Gäste da. Wer von euch würde denn gerne ein bisschen mehr Sport machen? Dann waren alle so Hand hoch, ja, so ein bisschen, ha, ich schon. Und wer würde dann auch gerne noch ein paar Kilo abspecken? Auch alle, ha, ich auch. Also bestimmt 80, 90% melden sich da immer. Und dann frage ich immer gerne, wer weiß denn exakt, was er tun müsste, um das zu schaffen? Und dann melden sich auch wieder alle und lachen dann schon, weil die sich so ein bisschen ertappt fühlen. Und dann frage ich dann meistens, und wer ist denn dabei, das jeden einzelnen Tag konsequent umzusetzen? Und das ist dann meistens Gelächter, aber nur nach außen hin, weil ich glaube innerlich, und das haben ja auch im Nachhinein wieder welche gespiegelt, innerlich fühlen sich dann doch immer viele ertappt, weil sie nämlich genau wissen, was sie tun müssten, es aber nicht tun. Das heißt, Veränderung per se ist ja erstmal gar nicht so schwer. Also vom Prinzip her, klar ist das unangenehm, klar kostet es Energie, klar müssen wir uns mit Unsicherheit und verändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Aber vom Grundsatz her ist es ja nie ein Wissensproblem, dass wir zu wenig wissen oder dass wir nicht die Fähigkeiten haben. Und wenn das so sein sollte, können wir die relativ schnell lernen. Es hapert meistens an der Umsetzung, weil alte Gewohnheiten so stark sind, weil innere Programmierung uns daran hindern, was Neues auszuprobieren und weil wir dann doch immer lieber bei uns selbst das machen, was wir schon immer gemacht haben und dann lieber versuchen, andere zu verändern. Und das ist es unterm Strich, das ist natürlich ein bisschen komplexer ist es dann schon noch, aber unterm Strich läuft es dann doch immer wieder daraus hinaus, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und hält sich viel, viel lieber an dem Bekannten fest, auch wenn er damit total unzufrieden ist, anstatt sich mal auf was Neues einzulassen.
Ich bin erstmal in dem Punkt bei dir, an das Wissen ranzukommen, ist, wenn ich es noch nicht habe, relativ simpel geworden. Um meinen Lehrer zu zitieren, ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner bei haben und heute laufen wir alle mit einem Smartphone oder sogar einer Smartwatch rum. Also an Wissen rankommen ist kein Problem mehr. Und ich teile deine Ansicht, dass viele lieber da bleiben, wo sie sind, da sie dann wissen, was sie haben. Denn wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, wenn wir uns tatsächlich verändern. Da sind Menschen, die übergewichtig bleiben, obwohl sie wissen, dass es schädlich ist auf Dauer. Da sind Menschen, die in einem Job bleiben, der sie nicht mehr erfüllt, die sich montags schon aufs Wochenende freuen und freitags dann schon davor graut, dass sie montags wieder aufstehen müssen. Was wäre denn so dein Ansatz, um dagegen zu steuern? Wie hast du das geschafft, dass du da einen anderen Weg einschlägst?
Na, zum einen müssen wir erstmal, glaube ich, unterscheiden, um was für eine Art von Veränderung es sich handelt. Es gibt ja per se zwei sehr, sehr unterschiedliche. Das eine sind die Veränderungen, die wir selbst initiieren oder die wir uns wünschen oder die unseren eigenen Lebensbereich betreffen. Nehmen wir mal das Beispiel mehr Sport machen, abnehmen, Musikinstrument lernen, neue berufliche Laufbahn einschlagen, neue Sprache, also irgendwas, was wir gerne hätten und wo wir was anders machen müssen als zuvor. Das ist Möglichkeit eins. Und das andere ist natürlich wesentlich schwieriger. Es kommt von außen etwas auf uns, wo wir darauf reagieren müssen. Wir werden von heute auf morgen gekündigt. Wir müssen mit einem Schicksalsschlag uns auseinandersetzen. Bei mir auf der Arbeit wird eine neue Software eingeführt. Ich muss auch mal komplett anders arbeiten, als ich das gewohnt war. Und vom Grundsatz funktioniert es zwar gleich, aber natürlich sind wir viel, viel mehr bereit, für die Dinge zu kämpfen und auch Einsatz zu zeigen, wo wir hinterstehen und wo wir auch einen Grund haben und wo wir auch einen emotionalen Antrieb haben. Da ist es dann wirklich nur unterm Strich, es läuft auf Fleiß hinaus und es läuft auf die Entwicklung von zukunftsorientierten Gewohnheiten hinaus. Und das kann man lernen, das kann man trainieren und das ist auch in Anführungsstrichen relativ einfach. Nicht immer leicht, aber es ist einfach. Etwas herausfordernder sind immer die Veränderungen, die wir gar nicht wollen, die uns aber von außen entweder passieren oder aufgezwängt werden. Gerade natürlich in Teams oder Organisationen ist das oftmals der Fall. Und da ist dann, ich will nicht gleich mit einer Floskel antworten, aber da läuft es dann immer auf dieses berühmte Love it, change it or leave it hinaus. Also entweder finden wir Dinge, die wir gut finden. Wenn wir da nicht genug finden, dann kann ich versuchen, das Ganze positiv zu verändern, im Sinne von beeinflussen, meinen Stempel draufzusetzen und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir als Team oder als Unternehmen gemeinsam nach vorne gehen können. Und wenn das alles nichts nützt oder wenn das alles nicht funktioniert, das ist in aller seltensten Fällen der Fall, dann muss man vielleicht auch mal sagen, okay, ich habe jetzt alles probiert, was möglich war, jetzt gehe ich Weg C. Aber ich glaube, das alles Entscheidende, weil du gefragt hast, was ist mein Weg, den ich gehe, ich versuche immer, das Heft des Handelns in der Hand zu haben, nämlich mich zu verändern, bevor ich verändert werde. Und das gilt sowohl für meinen persönlichen Lebensbereich, das gilt aber vor allem auch für meine berufliche Tätigkeit mit meinem eigenen Business, aber auch wenn ich mit Unternehmen arbeite. Die Kunst ist es, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen. Die Kunst ist es, zu wagen, alte Wege loszulassen. Und dieser Welle der Veränderung, da sagen wir Wellen, weil das sind ja einfach unfassbar viele Dinge, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen, diesen Wellen immer so ein Stück weit voraus zu sein. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht aktiv an den Dingen arbeiten, dann werden wir irgendwann verändert, dann müssen wir uns verändern. Und das ist selten positiv, das tut sehr, sehr häufig weh und es macht vor allem auch keinen Spaß.
Was mir dazu einfällt, gerade im Fortschritt, ich meine, wir leben in sehr schnelllebigen Zeiten, das verändert sich gerade sehr viel. Künstliche Intelligenz ist gerade auf einem Level, das hätte man vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten, also zumindest ich. Es ist diese Aussage, es stellt sich nicht mehr die Frage, ob uns die Veränderung, der Fortschritt gefällt. Das spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle oder nicht mehr die Frage, ob wir ihn aufgehalten bekommen. Auch das schaffen wir nicht. Die einzige Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist, gestalten wir den Wandel mit oder lassen wir uns tatsächlich davon überrollen? Und wenn ich mich so draußen umsehe, denke ich, dass viele sich davon überrollen lassen. Die wenigsten gestalten das Ganze aktiv mit, weil dann wieder dieses berühmte Früher war alles besser oder früher haben wir das auch nicht gebraucht, wieder rauskommt. Und das ist so eines der großen Probleme, die ich da sehe, obwohl es ja Menschen gibt, die erfolgreich vorleben, wie es funktionieren kann, wo man sich das Ganze ja mal annehmen könnte, was jedoch nicht funktioniert, beziehungsweise was die meisten einfach nicht möchten.
Nein, du hast in einer Aussage vollkommen recht. Es spielt erstmal, Menschen sind natürlich unterschiedlich und es gibt sehr, sehr offene Menschen und am anderen Ende der Skala gibt es die, wie du das sagst, die ewig Gestrigen, die egal wie gut was sein könnte, die erstmal sowieso dagegen sind und sagen, ne, habe ich schon immer so gemacht, auf gar keinen Fall. Und natürlich alle Nuancen, die es dazwischen gibt, aber unterm Strich ist es vollkommen wurscht, ob wir die Veränderungen nur gut finden oder ob wir die schlecht finden, weil die passieren sowieso. Und jetzt ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Also versuche ich das Beste daraus zu machen, versuche ich das aktiv zu steuern und zu gestalten, oder stecke ich den Kopf in den Sand wie der berühmte Vogel Strauß und setze auf das Prinzip Hoffnung und sage, naja, wenn ich in 5 Jahren den Kopf wieder rausziehe, wird sich schon hoffentlich irgendwie alles zum Positiven gewendet haben. Und du lachst jetzt, das ist tatsächlich eine gar nicht so selten anzutreffende Strategie durchaus einiger Unternehmen und vielleicht auch Politiker in der heutigen Zeit. Aber es führt einfach zu nichts, weil vielleicht hat man Glück, aber das ist sehr, sehr selten der Fall. Deshalb kann ich immer nur empfehlen, so früh wie möglich Trends zu antizipieren, sich eine Idee zu entwickeln, wie soll denn unsere Zukunft aussehen und dann heute Entscheidungen zu treffen. Und die sind nicht immer bequem, die sind nicht immer einfach, aber die sind notwendig, wenn man auch in 5 oder 10 Jahren noch erfolgreich sein will, dann kommt man da nicht drum rum. Und deshalb behaupte ich ja seit vielen, vielen Jahren, werde auch nicht müde, das zu tun, dass diese Veränderungskompetenz, also wie gehe ich mit Wandel um, wie flexibel kann ich auf äußere Einflüsse reagieren, wie gut bin ich in der Lage, mich neu zu erfinden, das wird die wichtigste Fähigkeit der nächsten Jahre sein. Und wer in der Lage ist, durch dieses Wirrwarr von Wandel und Transformation gut durchzukommen, der wird auch in 5 oder 10 Jahren zu den absoluten Gewinnern gehören.
Ich kenne deine Aussage, dass der, der heute erfolgreich ist, vor allem weiß, was gestern funktioniert hat. Da gehe ich absolut mit, da bin ich absolut bei. Und dieser Wandel, das ist es, dieses Offensein für das, was funktionieren könnte, dieses, ich schaue mir mal an, welche Möglichkeiten ich habe. Ich mache mittlerweile beruflich Dinge, die mit meiner Ausbildung überhaupt nichts mehr zu tun haben, die in eine komplett andere Richtung gehen, die ich noch vor ein paar Jahren für völlig unmöglich gehalten habe. Wo dann auch ein ganz wichtiger Punkt mit reinkommt, ich muss nicht alles selber erarbeiten. Ich kann mir auch einfach mal jemanden suchen, der den Weg schon gegangen ist, der weiß, wie es geht. Er wird mir den Weg nicht abnehmen. Der Marathon wird nicht kürzer, nur weil mir jemand den Weg ansagt. Ich kann jedoch vermeiden, einfach mal falsch abzubiegen. Und ich gehe da absolut mit, dass die, die bereit sind, sich da anzupassen, sich die neuen Spielregeln mal anzusehen, dann auch in 5 und in 10 Jahren da noch Erfolg mit haben werden. Und die, die sagen, wir machen es so wie die letzten 40 Jahre, das wird dann kompliziert. Bis gerade was Unternehmen angeht, die beim ewig Gestrigen bleiben, die werden in ein paar Jahren nicht mehr da sein.
Naja, und wenn mir die Spielregeln einfach partout nicht gefallen, dann gibt es ja noch Möglichkeit 3, dass ich einfach das aktuelle Spiel verlasse und mir vielleicht ein eigenes Spielfeld kreiere, wo ich die Regeln aufstellen kann. Das ist ja in der heutigen Zeit auch wesentlich einfacher geworden, als das noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren der Fall war.
Richtig, es war noch nie so einfach, erfolgreich zu werden. Wobei, und ich kenne deine Antwort schon, ich stelle die Frage jetzt
Ha, ich bin
trotzdem.
gespannt.
Was hältst du von diesen Gurus mit reich über Nacht, erfolgreich in 3 Monaten und ich zeige dir, wie du in 4 Wochen fünfstellig verdienst?
Gibt es die immer noch?
Die gibt es immer
Ach
noch.
so.
Die schreiben mich auch immer noch regelmäßig an.
Naja, Christian, du weißt tatsächlich, wie meine Antwort, ich vermute, wie sie lauten wird. Meine Frage, ob es die immer noch gibt, zeigt aber auch, dass es nach wie vor ein absolut tief sitzendes menschliches Bedürfnis ist und das vielleicht die kleine Klammer, der Bogen zu, warum fällt uns Veränderung so schwer? Weil Veränderung und Entwicklung und Erfolg zu haben. Und natürlich Erfolg ist für jeden eine sehr individuelle Geschichte. Also das ist für jeden was anderes. Aber der Weg dorthin, der ist halt anstrengend. Der erfordert von mir Einsatz. Der erfordert Fleiß. Der erfordert Herzblut. Der erfordert von mir, dass ich mit Rückschlägen umgehen muss. Der erfordert von mir, dass ich vielleicht auch mal 2 Schläge zurückgehe und dann muss ich wieder abbiegen. Und das ist super anstrengend. Und weil viele nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Du hast diese Metapher des Marathons gebracht, weil sie eben nicht bereit sind, 42 Kilometer wirklich ans Limit zu gehen, suchen die dann eben nach Abkürzungen, wo jemand sagt, naja, das 42 Kilometer musst du eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch einen Trick, da kannst du einen Marathon auch schon nach 1 Kilometer oder nach 800 Metern beenden. Und das Fatale daran ist, ich behaupte, die meisten wissen ja, dass das nicht funktionieren kann. Also ich kriege ja auch ab und zu noch mal so Angebote, wie du kannst dein neues Buch in 12 Stunden mit 12 Stunden Arbeitseinsatz auf den Markt bringen. Da weiß jeder, dass das nicht funktioniert. Also ein Buch zu schreiben dauert in der Regel, wenn es ein gutes Buch ist, fast ein Jahr mit allen Schritten, die dazwischen sind. Also die Leute wissen ja oft auf einer rationalen Ebene, dass hinter solchen Versprechungen wie Buch in 12 Stunden erfolgreich über Nacht oder eine Sprache lernen im Schlaf, was es nicht alles von tollen Versprechungen gibt, die wissen ja, dass das nicht funktioniert, aber trotzdem wird es ausgeblendet, weil man sich dann doch einredet und sich damit auch ein Stück weit selbst belügt. Vielleicht ist es ja in diesem Fall anders und ich muss eben doch nicht 4,5 Stunden, 5 Stunden, wie auch immer der Marathon dann dauert, je nach Fitnesslevel, ich muss ihn doch nicht laufen, sondern ich kann irgendwie doch abkürzen. Und naja, dass das nicht funktionieren kann, merken die Leute dann, glaube ich, sehr, sehr schnell. Aber es ist halt die menschliche Natur, dass viele eben nicht bereit sind, wie macht man so schön, diesen berühmten Preis des Erfolges zu zahlen. Und je größer ein Erfolg, das ist wie bei so einem Pendel, ja, also je größer das ausschlägt, also je größer das mögliche Ergebnis ist, desto mehr Einsatz muss ich logischerweise auch zahlen. Also bleiben wir dabei, wenn ich einen Marathon laufen möchte, kann ich sagen, okay, ich kriege das auch ohne Training hin, kann man vielleicht schaffen, dann bin ich aber ziemlich sicher, so in 5 bis 6 Stunden irgendwann im Ziel. Wenn ich allerdings sage, ich würde gern schon so um die 3 Stunden ankommen im Ziel, dann muss ich einfach trainieren. Dann muss ich laufen und trainieren und ich muss verschiedene Tempoläufe absolvieren. Es kostet mich Zeit, es kostet mich weniger soziale Kontakte und ich muss wirklich alles auf dieses Ziel fokussieren. Und je größer dann der Gewinn, desto mehr Einsatz muss ich zeigen. Und naja, aber die wenigsten wollen halt diesen Einsatz bringen. Und von daher gibt es anscheinend immer noch genug davon, die davon sehr, sehr gut leben. Und eben auch viele, die drauf reinfallen, nach wie vor. Leider, muss ich sagen.
Ich bin, so manch einer weiß das, ein großer Fan von Tim S. Grover. Das war ja der Personal Trainer, wenn man so möchte, von Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwyane Wade, den Basketballern, die so in den 90ern in der NBA ganz große Nummern waren. Und von dem stammt das Zitat: Du kannst nicht behaupten, einen Marathon gelaufen zu sein, wenn du erst bei Kilometer 27 eingestiegen bist. Und er hat aus der Aussage, gut Ding will Weile haben, gut Ding will Arbeit haben gemacht. Also das, was du gerade in anderen Worten richtig auf den Punkt gebracht hast, wenn ich mir ein Ziel setze, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich tatsächlich auch bereit sein, die Arbeit da rein zu investieren. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück in deine Zeit als Warenhausgeschäftsführer, wo du es ja dann auch auf der Karriereleiter relativ weit nach oben geschafft hast. Du hättest ja sämtliche Karriere-Türen offen gehabt. Ich habe also vor kurzem noch dein Buch Mach es einfach gehört. Wie viele Menschen hast du getroffen, die wirklich Veränderungen aktiv gestalten und wie viele warten einfach ab, mal so in Prozentzahlen ausgedrückt? Gerade auch, wenn es dann in der Karriere ein bisschen weiter nach oben geht.
Sehr, sehr unterschiedlich. Die ganze Palette und gerade in Teams oder in Organisationen und die Karstadt-Warenhauswelt ist ja ein Filialsystem. Das heißt, ich habe in kurzer Zeit, weil es ja damals die große Karstadt-Krisenzeit damals schon begann, der sie ja sich heute noch befindet. Heute heißt das Unternehmen ja nicht mehr Karstadt-Warenhaus AG, sondern ich glaube Galeria Karstadt Kauf. Ich habe es irgendwann verpasst, wie der Name jetzt heißt. Auf jeden Fall, unterm Strich ist es immer eine gaußsche Normalverteilung, mit der man mehr oder weniger startet. Diese berühmte Bell Curve im Englischen, das heißt, du hast in jedem Team, in jedem Unternehmen, in jeder Gruppe von Menschen eigentlich immer 10, also mal 5 bis 15%, die sind offen, die sind eigenständig, die sind verantwortungsbereit und die haben Bock, was zu gestalten. Dann hast du auch immer 10 bis 20% Menschen, da kannst du machen, was du willst. Die haben innerlich abgeschaltet, die haben irgendwann auf dem Weg dieses innere Feuer, von dem ich mir sicher bin, dass sie es irgendwann mal hatten, verloren. Aus welchem Grund auch immer, machen nur noch, wenn überhaupt, Dienst nach Vorschrift und teilweise blockieren die sogar jeden Versuch, irgendwas Neues auszuprobieren, aktiv und sind diese berühmten Nörgler, Jammerer und egal was ist, ich bin immer dagegen. Und dann hast du dazwischen die Hauptgruppe von Menschen, die mal in die eine, mal in die andere Richtung sich bewegen. Und dann ist es, und das passt jetzt auch wieder zu deinem Thema sehr, sehr schön, dann ist es immer eine Frage von Führung in Teams. Und natürlich, je größer ein Team, desto komplexer und herausfordernder ist es, weil dann ist mein Job als Teamleiter, als Führungskraft, als Chefin, wie auch immer dann dein Titel ist, dafür zu sorgen, dass eine möglichst große Anzahl von den Menschen in der Mitte in Richtung der Wollenden, in Richtung der Aktiven, in Richtung der Verantwortungsbewussten sich bewegt. Weil die Extremränder kannst du eigentlich ignorieren, weil die wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, die machen wollen, die kannst du laufen lassen. Dem musst du ab und zu mal kommunizieren, ab und zu mal ein Lob aussprechen, möglichst viel Freiraum geben. Und dann laufen die sowieso von alleine los und machen ihr Ding und machen das in der Regel auch richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite, wer nicht will, der will nicht. Und da kannst du auch mit noch so guten Sachen kommen. Das ist vergebene Lebensmühe, das ist dann eher eine Frage von, wollen wir die langfristig im Team haben, ja oder nein, das ist eher eine arbeitsrechtliche Geschichte, aber rein von der Kommunikation, von der Führung, macht es immer Sinn, sich auf die Menschen zwischen diesen beiden Extrempolen zu fokussieren. Und dann war mein Ansatz immer, möglichst schnell zu diesen 51% zu kommen, dass ich 51% der Menschen habe, die Lust haben auf Gestalten, die Lust haben, Teil des Teams zu sein, die Lust haben, den Weg gemeinsam zu gehen. Auch wenn man vielleicht nicht exakt weiß, wo man hinkommt. Und wir waren damals natürlich bei Karstadt in durchaus herausfordernden Zeiten, weil wir haben immer mit diversen internen, externen Krisen zu tun gehabt. Die Einkaufscenter, die poppten damals auf wie Pilze aus dem Boden. Online-Shopping fing gerade an, weitere Umsatzsegmente vom stationären Einzelhandel abzugreifen. Und grundsätzlich, und falls du dich erinnerst, bist ja noch ein bisschen jünger als ich, aber damals wurden ja auch extremst viele Filialen verkauft, umgebrandet, ausgegliedert. Das heißt, wir haben auch nie so wirklich gewusst, haben wir überhaupt noch einen Job in einem halben Jahr. Will sagen, es waren durchaus herausfordernde Rahmenbedingungen. Aber mein Ansatz war immer zu sagen, es ist, wie es ist, um deinen Satz von vorhin zu sagen, wir können es sowieso nicht beeinflussen, wir machen jetzt das Beste draus. Und dann habe ich versucht, diese 51% zu kriegen, durch viel Kommunikation, durch Entwicklung von der gemeinsamen Zukunftsvision und natürlich wirklich die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist ja nichts anderes, als wirklich Führung zu priorisieren. Und dann hast du irgendwann 51% und die kommunizieren ja wieder untereinander. Und irgendwann werden da vielleicht 52% draus und dann 53. Und irgendwann fängt es an, so ein leichtes Momentum zu entwickeln. Und dann fängt an, wirklich die Stimmung in einem Team, die grundsätzliche Teamhaltung und auch der Anspruch eines Teams sehr, sehr schnell in eine positive Richtung zu kippen. Und das war eigentlich immer mein Ansatz, zu sagen, es gibt immer genug Menschen, die offen sind, aber du musst eine gewisse Dynamik in einem Team hinbekommen, damit man gemeinsam diesen Weg geht. Und das hat mal mehr, also mal besser, mal schlechter funktioniert, logischerweise, weil nicht in jedem Team fängst du bei der gleichen Verteilung an. Manchmal hast du ein sehr offenes Team, das es schon gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen. Und manchmal musst du eben auch mit Teams arbeiten, die sind per se eher skeptisch, die sind per se eher negativ, die gucken immer erstmal, was geht nicht, weil sie es vielleicht so gelernt haben oder weil sie von ihrer Führungskraft so geführt wurden. Nee, lieber kein Risiko eingehen, lieber auf Nummer sicher, da machen wir auch nichts falsch. Das hat auch immer mit einer Fehlerkultur in einem Team zu tun. Aber unterm Strich glaube ich, dass Menschen per se nie abgeneigt sind gegen Veränderungen. Es ist eher eine Frage, wie führe ich, wie kommuniziere ich und wie kriege ich das hin, dass die das nicht das Gefühl haben, der drückt mir das jetzt von außen auf und sagt, friss oder stirbt, wenn du das nicht machst, haben wir ein Problem, sondern dass die Bock haben, Teil des Weges zu sein. Und das klingt sehr leicht, ist in der Praxis natürlich durchaus herausfordernd, aber es gibt gerade in der heutigen Zeit keine Alternative mehr dazu.
Nein, und gerade auch was diese, ich sag mal, permanenten Nörgler angeht, die die Stimmung runterziehen, die gegen alles sind, so wirklich dieses, ich bin gegen alles, Hauptsache dagegen, ist auch meine Meinung, die kannst du nicht langfristig in einem Team lassen. Das ist das berühmte Beispiel mit dem einen faulen Apfel im Korb und irgendwann sind die Äpfel alle faul. Das funktioniert nicht. Ich bin ja gerne bereit, mal zu diskutieren, dass man was anders macht, dass man das mal von einer anderen Seite betrachtet. Aber jemand, der permanent nur gegen alles ist, so Kollegen habe ich auch hinter mir, das funktioniert auf Dauer nicht. Das frustriert. Das nimmt dir sämtlichen Willen, irgendwas gestalten zu wollen, wenn du weißt, der ist sowieso dagegen, egal was wir machen. Und da ist auch mein Anspruch an Führung, das in den Griff zu bekommen, damit die Stimmung nicht komplett kippt irgendwann. Und wenn du halt einen Dauernörgler hast, kippt die Stimmung irgendwann.
Exakt. Und es ist eine der wichtigsten Führungsaufgaben überhaupt, wovor sich aber sehr viele scheuen, weil es natürlich auch sofort einen Konflikt bedeutet. Ich muss mich trauen, in ein schwieriges Gespräch zu führen. Weil wenn ich merke, ich habe jemanden und nur gesagt, wir reden jetzt nicht von denen, die auch konstruktiv Kritik äußern oder bei geplanten Vorhaben auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, pass mal auf, Leute, habt ihr denn daran gedacht? Das ist ja sehr, sehr wertvoll, weil man darf ja nicht nur mit der rosaroten Brille nach vorne rennen. Es gibt ja immer auch Sachen, die man vielleicht nicht bedacht hat oder die Menschen mit mehr Erfahrung in der Praxis viel, viel besser bewerten können. Das ist sehr wertvoll und finde ich auch gut. Und das sollte man auch forcieren, dass eine solche Kommunikationskultur entsteht. Wir reden ja von Leuten, die sagen, ich bin erstmal per se gegen alles. Und wenn ich da als Führungskraft nicht einschreite und mir die Leute schnappe und sage, pass mal auf, Ich habe wahrgenommen, dass du gegen alles bist. Das dulde ich in meinem Team nicht. Und ich biete dir sämtliche Unterstützung an, wie wir das gemeinsam ändern können. Aber wenn sich das nicht ändert, dann ist dein Platz nicht in diesem Team, weil ich brauche einfach Menschen, die gemeinsam gehen. Und wenn du das als Führungskraft nicht tust, dann passieren zwei Dinge. A, diese Person, also dieser Nörgler, fühlt sich bestätigt und sagt, naja, kann er hier machen, was ich will, nörgelt fleißig weiter. Aber diejenigen, die wollen, die Lust haben, die sagen, na, das scheint ihnen ja auch nicht zu stören, oder scheint ihnen wohl nicht so wichtig zu sein, und schrauben auch gleichzeitig wieder so ein bisschen Anspruch runter und geben nicht mehr so viel Gas, wie sie eigentlich tun können. Das heißt, so eine Kultur in einem Team zu kreieren und auch die schwierigen Gespräche zu führen, ist wichtig. Es ist schwierig, aber es ist unabdingbar, dass ich als Führungskraft das auch tue, weil dauerhaft möchte ich natürlich im Idealfall ausschließlich Menschen in meinem Team haben, die so wie so diese zusammenarbeiten, die wie so ein eingeschworener Haufen sind. Und natürlich kann ich mir das nicht backen, weil Menschen sind nun mal, wie sie sind. Und in der Regel muss ich erstmal mit den Menschen arbeiten, die da sind. Deshalb sind ja auch Unternehmen sehr gut beraten im Recruiting, um auf dein Podcast-Thema zu kommen, Casino oder Recruiting, im Recruiting schon von vornherein zu definieren, welche Menschen möchte ich denn überhaupt anziehen oder wofür stehen wir denn überhaupt bei uns im Unternehmen, damit wir Menschen bekommen, die Bock haben auf unsere Werte, auf unsere Ziele, die wir angehen, auf unsere Arbeitsweisen. Weil dann habe ich von vornherein ausschließlich Menschen bei uns, die Teilhaben oder die Teil dieser Kultur sein wollen, was natürlich wesentlich einfacher ist, als wenn ich eine Ansammlung von unterschiedlichen Charakteren vorfinde, wo ich gar nicht weiß, wo kommen die her, warum sind die überhaupt mal dahin gekommen, und dann anfangen, denen zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, so wie ihr das bisher gemacht habt, gefällt mir überhaupt nicht, wir müssen von heute auf morgen 180 Grad drehen. Das ist immer schwer, weil Menschen sind, wie sie sind. Und die sind, die Kultur in einem Team oder in einem ganzen Unternehmen ist ja nicht durch Zufall so geworden, sondern die hat sich entwickelt im Laufe der Jahre. Aber wenn ich das wahrnehme, dass die Kultur nicht so ist, wie sie sein sollte, ist es zumindest mal ein guter Ausgangspunkt für weitere Veränderungen dann.
Also einen Wandel um 180 Grad von heute auf morgen empfinde ich als schwierig beziehungsweise nicht unmöglich. Es ist ja, wenn ein Unternehmen am Markt besteht, hat es ja irgendwas richtig gemacht. Klar muss es sich weiterentwickeln, klar müssen Innovationen her, nur es ist ja vieles da, was funktioniert. Das muss ich ja nicht von heute auf morgen umwerfen. Und was du gerade ansprichst mit dem Thema Führung, mein Kernthema, was macht gute Führungskräfte aus? Wir suchen sie immer noch aus nach Fachexpertise, Betriebszugehörigkeit oder Einsatzbereitschaft. Macht sie zu zweifelsohne wertvollen, engagierten Mitarbeitern, wo jedoch in meinen Augen viel zu selten drauf geguckt wird, sind diese ganzen Soft Skills, Empathiefähigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit. Hat derjenige überhaupt Lust, eine Führungskraft zu sein oder brauchen wir einfach nur irgendeine Karrieremöglichkeit? Und wir machen jetzt den besten Mitarbeiter der Abteilung zum Abteilungsleiter, was eventuell die denkbar schlechteste Variante ist, da der fachlich beste Mitarbeiter nicht auch gleichzeitig der beste Abteilungsleiter sein kann, muss, wie auch immer man das sehen möchte. Und das wäre so der Punkt, wo man ansetzen sollte, dass man Führungskräfte nach den, ja, Soft Skills, nach der menschlichen Variante auswählt. Das wäre zumindest mein Ansatz, denn bei den Führungskräften, wo das passiert, da funktioniert Führung.
Naja, das, was du gerade beschreibst, ist ja leider immer noch sehr, sehr verbreitet. Dieses klassische, wir suchen einen neuen Vertriebsleiter, wir nehmen wir unseren besten Verkäufer. Aber nur weil jemand extremst gut im Verkaufen ist, heißt das nicht, dass der auch gut ein Vertriebsleiter ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Skillsets, die die Leute haben. Klar kann der gut verkaufen. Das heißt nicht, dass der auch gut ein Team führen kann. Ganz im Gegenteil. Oder der beste Fließbandarbeiter wird auf einmal zum Teamleiter vom Werk. Das ist ja, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Und die erfolgreichen Unternehmen, mit denen ich heute arbeiten darf, die haben alle auch begriffen, dass das so nicht funktioniert. Die haben interne Führungskräfteentwicklungsprogramme aufgesetzt, wo natürlich auch Menschen einen klaren Karriereplan haben. Und das Schlimmste, was es gibt, ist, weil wenn genau sowas passiert, dann ist da jemand, der ist da zu einer Position gekommen, weiß auch nicht warum, und alle denken, Mensch, der muss das ja gut können, weil der beste Verkäufer war oder die beste Personalerin oder was auch immer die für eine Qualifikation vorher hatte. Aber von Führung überhaupt keine Ahnung. Das meine ich jetzt gar nicht böse, weil Führung ist ja auch eine Fähigkeit, ein Skill, die sich aus zwei Dingen zusammensetzt. Zum einen natürlich der Persönlichkeit und die Persönlichkeit, wächst natürlich im Laufe der Jahre, und je mehr Berufs- und Lebenserfahrung man hat, desto leichter fällt einem das wahrscheinlich auch. Aber natürlich hat es auch ganz, ganz viel mit Skills zu tun. Also Kommunikation spielt eine ganz große Rolle. Wie gut bin ich in der Lage, mich auf Menschen einzustellen? Welche Soft Skills habe ich entwickelt? All sowas. Das heißt, die fachliche Qualifikation einer Führungskraft ist in der heutigen Zeit, ich will nicht sagen, unwichtig geworden, aber sie spielt keine große Rolle. Viel, viel wichtiger ist, dass ich ein Team führen kann, weil ich muss ja in der heutigen Zeit als Führungskraft auch nicht alle antworten. Das geht gar nicht, weil die Zeiten sind so komplex, sie sind so unsicher, sie sind so volatil geworden, dass ich überhaupt keine Antworten haben kann. Viel wichtiger ist, dass ich gute Fragen stellen kann und dass ich in der Lage bin, diese Fragen auf mein Team zu transportieren, damit die diese Fragen sich ebenso stellen. Und dass ich in der Lage bin, aus einer Ansammlung von einzelnen Menschen ein Team so zusammenzustellen, dass jeder seine eigenen Stärken einbringen kann, aber gleichzeitig, dass man als Team funktioniert. Und dazu brauche ich keine Fachqualifikation. Da sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Und ich glaube, die meisten Unternehmen begreifen mittlerweile auch, wie sehr sich das gewandelt hat und wie entscheidend Führung in der heutigen Zeit geworden ist.
Gerade dieses Beispiel, was du gebracht hast mit Verkäufer oder Vertriebler. Ich habe nun ein paar kennengelernt, auch wirklich richtig gute Vertriebler kennengelernt. Ich habe auch im Recruiting immer mal wieder welche am Telefon. Und meine Erfahrung ist, spätestens wenn wir über Vertriebsstellen sprechen mit einem ungedeckelten Provisionsmodell. Wer geht in den Vertrieb mit einem niedrigen Fixum und einem ungedeckelten Provisionsmodell? Das sind nach dem DISC-Modell dunkelrote Typen, die sich durchbeißen wollen, die leisten wollen, die richtig Geld verdienen wollen. Die wollen überhaupt nicht in eine Teamführung, die möchten Geld verdienen. Das ist der springende Punkt. Wenn ich die jetzt in eine Führungsposition setze, weil die ihren Job richtig gut machen, dann bremse ich sie ein. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie in eine Position setze, wo sie überhaupt nicht hingehören und überhaupt nicht hinwollen, bremse ich mir das ganze System ein und fahre den Erfolg dieser ganzen Vertriebsabteilung im schlimmsten Fall richtig gegen die Wand, weil ich eine Vollbremsung einlege.
Ja, absolut. Aber gehen wir mal davon aus, es ist jetzt trotzdem so, was man auf jeden Fall immer machen sollte. Und ich würde sagen, grundsätzlich sollte man das tun. Aber insbesondere natürlich in diesen Fällen, wo die beste Fachkraft automatisch in eine Führungsposition reinbefördert wird. Ich muss sie schulen, ich muss sie zur Weiterbildung schicken, damit sie sich in das Thema Führung einarbeiten können. Ich bin manchmal wirklich erstaunt, wenn ich auf Führungskräftetagungen, Diskussionsrunden, Fragerunden am Ende habe oder wenn wir noch einen Workshop durchführen, auf was für einem Niveau wir uns teilweise unterhalten, auf einer Führungsebene, wo ich davon ausgehe, wow, die müssten eigentlich auf einem ganz anderen Niveau sein, aber die haben das nie gelernt. Die sind da
Richtig.
reingestoßen worden, wie ins kalte Wasser geworfen und haben dann so ein bisschen Learning by Doing, so gesunder Menschenverstand, was ja nie verkehrt ist. Aber denen fehlt einfach die fachliche Führungsqualifikation und das kann man ja lernen. Und dann, klar, muss ich dann trotzdem da reinwachsen, aber ich kann es trotzdem lernen. Deshalb ist man, glaube ich, immer gut beraten, wenn jemand in eine neue Führungsposition kommt, dem auch sämtliche Unterstützung zu geben auf der Fort- und Weiterbildungsebene, weil das sind einfach Skills, die zahlen sich langfristig doppelt und dreifach aus.
Das ist ja, wenn diese Frage kommt, was macht gute Führungskräfte aus? Es ist ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, teilweise sehr simpel. Es ist ja weder Zauberei noch Theorie. Es sind ja diese ganz einfachen Dinge, sowas wie klar kommunizieren, zuhören, wertschätzen, ernst nehmen und respektvoll bleiben, auch und vor allem, wenn es mal schwierig wird. Weil gute Führungskräfte eben keine Systeme schaffen, in denen Mitarbeiter zu funktionieren haben, sondern das Umfeld kreieren, wo Menschen funktionieren wollen und sie vor allem ihre Mitarbeiter nicht als Ressourcen, sondern als Menschen betrachten. Was, das weiß ich aus unzähligen Gesprächen, leider immer noch in eine komplett andere Richtung läuft.
Dann nehmen wir mal das, wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, du bist nicht ganz so fußballfanatisch wie ich, aber aktuell
Nee.
ist ja die Fußballweltmeisterschaft und ganz Fußball Deutschland, also wir haben ja wieder über 80 Millionen
Ja.
Bundestrainer, die ihre Meinung haben. Aber alle diskutieren ja gerade über unseren Bundestrainer, über Julian Nagelsmann, über seine durchaus diskutable Nominierungsstrategie, über die Geschichte, wo er Manuel Neuer wieder reingeholt hat und das so schlecht kommuniziert hat, über seinen Interviewstil. Und keiner ist so wirklich happy mit ihm. Und alle sagen, weil ja sein Schattennachfolger, so wie es man nennt, Jürgen Klopp, ist ja gerade als Experte mal Magenta, und alle sagen ja, ach, wer doch der Jürgen Klopp, der könnte doch das jetzt übernehmen, der würde das endlich wieder in die richtigen Bahnen reiben. Und die Frage ist ja, warum wünschen sich alle lieber Jürgen Klopp als Julian Nagelsmann? Und ich behaupte, Julian Nagelsmann hat bei Hoffenheim, bei Leipzig und auch ein Stück weit bei Bayern München bewiesen, dass er fachlich wirklich ein absolut guter Trainer ist. Der kennt sich aus mit Taktiken, der wird wahrscheinlich auf dem Laptop sämtliche Spiele analysiert haben. Das heißt, fachlich kann man dem nichts vorwerfen. Das heißt, was macht ein Jürgen Klopp anders? Und es ist exakt das, was bei Führung wichtig ist. Zum einen ist er sehr klar in seiner Kommunikation. Der weiß, wofür er steht, der weiß, was er kann, weiß auch, was er nicht kann. Und je klarer du im Inneren bist, desto klarer kommunizierst du nach außen. Und dann hat er ein gewisses Standing und er war ja nie ein guter Fußballer. Das heißt, es ist nicht so wie Franz Beckenbauer oder Johann Cruyff, die mal allein durch ihre Vergangenheit zur Lichtgestalt wurden, sondern Jürgen Klopp war ja einfach nur Durchschnitts-Zweitliga-Bundesliga oder Zweitligaspieler bei Mainz 05 und hat dann seinen Weg gemacht. Aber der ist heute in der Lage, durch die Art, wie er kommuniziert, wie er das ausstrahlt und wie er Menschen begeistern kann. Der hat ja sowohl in Dortmund als auch in Liverpool eins geschafft. Der hat nicht mit Taktiktafeln die Leute bis zum Erbrechen in Details verloren, sondern der hat es geschafft, das Team, die Kabine hinter sich zu bringen und ein Team zu formen, in dem jeder einen Platz hatte. Die Superstars, wie bei Liverpool, Mo Salah oder wen sie nicht alle hatten, aber auch die Auswechselspieler bis zu Nummer 18, 19, 20, die hatten alle ihren Platz, die hatten alle ihre Rolle, konnten ihre Stärken einbringen. Jeder ist für den anderen gelaufen, jeder hat für den anderen gekämpft und die hatten einfach ein eingeschworenes Team. Und das macht eine gute Führungskraft aus, dass sie so klar kommunizieren kann, dass sie auf die individuellen Stärken und Schwächen eingehen kann und ein Team so zusammenstellt, dass die gar nicht anders wollen, als zusammenzuarbeiten und dass es nicht zu Grüppchenbildung kommt und jeder macht so sein eigenes. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, warum sich alle gerade Jürgen Klopp so sehr herbeisehnen, weil, und jetzt kleiner Bogen wieder zurück, weil bei dem halt der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist, klingt jetzt etwas banal, aber das ist Führung. Menschen zu führen heißt Menschen zu verstehen und entsprechend mit denen zu kommunizieren. Mehr ist es nicht.
Wichtiger Punkt, wobei auch bei dem Nagelsmann sich natürlich die Frage stellt, klar, er ist fachlich gut, sonst wäre er nicht Bundestrainer geworden. Jetzt behaupte ich, dass wir nicht alles mitkriegen, was da hinter verschlossenen Türen passiert. Und ich auch davon überzeugt bin, wir werden Jürgen Klopp nicht mehr als Bundestrainer während dieser Weltmeisterschaft bekommen, wo ich dann sage, lass ihn mal machen, wir schauen mal, was passiert. Denn es ist ja noch nichts entschieden. Sie sind immer noch in der Weltmeisterschaft dabei. Und vielleicht funktioniert ja das, was Nagelsmann macht, tatsächlich, dass Deutschland Weltmeister wird. Das werden wir dann in ein paar Wochen wissen.
Ja, ich würde es ihm gönnen, allerdings, wenn ich mir seine ganze Kommunikation, wir können ja nur die Kommunikation im Außen beurteilen, die er in Interviews nach den Spielen oder auf Pressekonferenzen gibt. Ich erinnere mich, wie er im Sportstudio saß, wo es drum, alle wussten, Manuel Neuer kommt zurück und am Abend zuvor ist Oliver Baumann noch gefragt worden, ja, wie sieht's aus? Ja, ich habe die klare Ansage, ich bin seine Nummer eins. Und Nagelsmann sitzt da und sagt, ja, da sage ich nichts zu. Und einen Tag später, ja, übrigens, Manuel Neuer ist so. Also diese ganze Kommunikation, das war sehr unglücklich und aus führungstechnischer Sicht einfach auch wirklich schlecht kommuniziert. So gehe ich nicht mit Menschen um, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und auch, es ist alles, ich als Führungskraft muss ich, glaube ich, in der Lage sein, auch in der Kommunikation nach außen mal zu sagen, mal Fehler einzugestehen, sagen, Mensch, vielleicht war das eine falsche, vielleicht habe ich das falsch gemacht oder vielleicht habe ich das falsch kommuniziert, aber ich bitte euch einfach, gebt uns das Vertrauen, wir wissen schon, was wir tun, und dann werden wir schon mal sehen, was draus wird. Macht er aber nicht. Ganz im Gegenteil, das ist eher so bockig und ich boxe das durch und bin immer so ein bisschen dünnhäutig, wenn mir eine kritische Frage gestellt wird. Und ich glaube, daran merkt man auch noch so ein bisschen das Alter, weil Führung hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Lebenserfahrung logischerweise zu tun. Aber da muss man reinwachsen und vielleicht ist es, würde ich ihm sehr, sehr gönnen, vielleicht eine große Lernerfahrung jetzt während der WM zu sagen, Mensch, wenn er dann mal fertig ist und je nachdem, wie sie ausgegangen ist, die WM, mal zu reflektieren, zu sagen, Mensch, was kann ich denn aus dieser Erfahrung lernen und wie kann ich es vielleicht in der Zukunft besser machen? Und dadurch entwickeln sich Menschen ja weiter. Wenn ich mich als Mensch entwickle, entwickle ich mich auch immer als Führungskraft weiter.
Entscheidende Punkt ist ja, in dem Moment, wo ich aufhöre zu lernen, bin ich alt, egal ob ich 80 oder 20 bin. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und du kannst aus jeder Situation irgendwas mitnehmen, wo du sagst, das kann ich in Zukunft mal irgendwann gebrauchen und anwenden, definitiv.
Ja, definitiv.
Wo wir gerade schon beim Thema Sport sind, dieses Wochenende war der Ironman in Frankfurt. Weil der Ironman ist ja normalerweise die Langdistanz, also 4,2 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Der ist verkürzt worden aufgrund des Wetters. Man hat aus 180 Kilometern Radfahren 125 gemacht und aus einem Marathon hat man einen Halbmarathon gemacht. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob Gesundheit der Sportler und so weiter. Ja, es war sehr warm. Auf der anderen Seite sage ich, das war das Qualifikationsrennen für den Ironman auf Hawaii und ich glaube nicht, dass die auf Hawaii den Ironman einkürzen werden. Und da ist es noch ein bisschen geringfügig wärmer als bei uns.
Ja, das ist also ich kann es total nachvollziehen und das Letzte, was du willst, dass die da irgendwelche Sportler zusammenklappen, das ist ja schon alles vorgekommen. Auf der anderen Seite weiß ich dann auch nicht, wenn du sowas gewinnst, ob das denn auch, ob du dann sagst, ja, das erfüllt mich oder ob du sagst, ja, es war zwar gut, aber es war ja auch nicht das Richtige. Das war ja nur so
Eben.
der halbe Ironman. Schwer zu sagen. Also in solchen Fällen möchte ich wahrscheinlich nicht in der Haut der Entscheider stecken, die dann abwägen müssen. Gesundheit der Sportler versus natürlich auch, da steckt ja eine ganze wirtschaftliche Komponente hinter so einem Event. Können wir das darauf verzichten? Aber wenn sie sich entscheiden, das durchzuführen, hätte ich persönlich wahrscheinlich gesagt, ganz oder gar nicht. Also entweder komplett absagen oder durchziehen. Das ist so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also das ist vielleicht auch, um so ein kleines Learning zum Thema Leadership mit reinzubringen. Ich glaube, ich muss als Führungskraft in der Lage sein, mutige und klare Entscheidungen zu treffen. Und oftmals ist es natürlich so, entscheiden sich Führungskräfte für den vermeintlich leichteren Weg. Ich entscheide was, zwar nicht so wirklich, so, ich gehe so den Weg des geringsten Widerstandes. Da kann ich nämlich kommunizieren, guck mal, ich habe doch was gemacht. Aber ob das dann immer die beste Lösung ist, weiß ich nicht.
Ist ein interessanter Punkt. Es ist, ich habe ja was gemacht. Die Frage ist halt nur, bringt das auch tatsächlich was, was ich gemacht habe? Oder ist das jetzt mehr so Alibi? Und in dem Moment, wo ich mir auch ansehe, dass sehr viele Menschen, die sich einen neuen Job suchen, aufgrund der Führung kündigen, ist da definitiv was dran, dass wir da auch einfach noch eine riesen Baustelle haben. Das ist schlicht und ergreifend ein Punkt. Die Menschen, die momentan auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihren Job kündigen, die kündigen wegen der Führungskraft. Es
Ist das
ist,
so?
ja, also nach über 10.000 Bewerbererstgesprächen kann ich sagen, dass 8 von 10, die momentan kündigen, aufgrund der Führung gehen. Es ist tatsächlich so, dass wir immer noch cholerische Führungskräfte haben, satt und genug, da sie cholerisches Verhalten inflationär verwenden, da sie Respekt und Angst miteinander verwechseln. Es gibt immer noch diese Stories von Chefs, die mit der Peitsche knallen, so nach dem Motto: Ich bin dein Chef, du hast das zu machen. Freundlichkeit hat im Berufsleben keinen Platz, denn unsere Mitarbeiter bekommen ein Gehalt. Das ist immer noch an der Tagesordnung. Im Handwerk ist es momentan Standard, dass gerade junge Leute keinerlei Möglichkeit bekommen, sich mal weiterzuentwickeln oder zu zeigen, was sie gelernt haben. Die dürfen das Gleiche machen wie im ersten Lehrjahr, sind deshalb frustriert und suchen sich einen neuen Arbeitgeber. Also gerade das Handwerk, was unter dem Fachkräftemangel ächzt, ist erstklassig darin, diesen selbst in astronomische Höhen zu schießen. Also wir haben einen Fachkräftemangel, ja. Wir haben allerdings auch Unternehmen, die ihn so erfolgreich bekämpfen wollen wie ein Pyroman im Waldbrand. Das muss ich einfach mal so ganz klar sagen. Das ist immer noch das, was vorherrscht. Es sind Stellenanzeigen, wo Dinge als Benefits verkauft werden, die keine Benefits sind. Also eine pünktliche Bezahlung, intensive Einarbeitung, gute Ausstattung sehe ich als Grundvoraussetzung an, sonst wird das nichts. Und ich frage mich immer noch, warum die Denkweise da vor Jahren stehen geblieben ist. Denn auf der anderen Seite sehe ich die Unternehmen, wo es tatsächlich funktioniert. Warum
Ich
macht
kenne
man.
auch unfassbar viel. Also deshalb frage ich nach, ist das wirklich, also gerade diese cholerischen Menschen, klar gibt es die noch, ich nehme sie kaum noch wahr. Gerade in größeren Unternehmen, in Konzernen, im Mittelstand, du kannst heute mit einer cholerischen Führungsart und Weise kaum noch einen Blumentopf gewinnen, weil das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Also ich erlebe das sehr, sehr, manchmal schon, aber es ist sehr, sehr selten. Ganz im Gegenteil, ich merke einfach, dass in sehr vielen Unternehmen sich die Zeiten wandeln, dass das Thema Kultur und Kommunikation wirklich auch ganz, ganz oben auf der Agenda steht. und möchte es nicht versäumen, trotz deiner Aussage gerade eben eine ganz, ganz große Lanze für das Handwerk zu brechen, weil ich kenne unfassbar viele Handwerksbetriebe und da meine ich sowohl die kleineren mit nur ein paar Mitarbeitern, sagen wir mal, bis um die 10 vielleicht, bis auch die größeren, die unfassbar viel sich einfallen lassen, die sich auch um die Entwicklung ihrer Azubis und ihrer Fachkräfte kümmern und die aber auch müssen, einfach weil der Fachkräftemangel durchaus eine Rolle spielt und die Leute einfach Möglichkeiten haben zu sagen, okay, wenn ich bei dir bestimmte Sachen nicht bekomme, die ich hier erwarte, dann habe ich mindestens drei Alternativen, wo ich mehr Benefits bekomme und auch noch ein besseres Gehalt. Das heißt, die richtig guten Leute, gerade im Handwerk, aber natürlich auch in anderen Branchen, haben schon sehr gute Zeiten heute, weil sie sich mehr oder weniger ihre Arbeitgeber aussuchen können.
Ist definitiv so. Erstmal, der Unterschied zwischen dir und mir ist, du gehst in die Unternehmen rein. Ich habe die frustrierten Mitarbeiter am Telefon, die schon entschieden haben, ich suche mir einen neuen Job. Das ist natürlich, ich telefoniere seltenst mit Leuten, die mir sagen, es ist alles bestens, aber ich suche mir trotzdem was Neues. Da kommt dann eher dieses, ich bin eigentlich zufrieden, aber ich schaue mal, was mir der Markt sonst noch so bietet.
Was ja auch
Und
völlig legitim ist.
natürlich,
Ja.
ein Arbeitsverhältnis ist eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vertragsbasiert, die von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden kann. Und ich entscheide mich als Arbeitnehmer jeden Tag aufs Neue, das Ganze fortzuführen oder halt irgendwann einen Schlussstrich drunter zu setzen. Und ich habe vor ein paar Wochen mit Gunnar Barkhorn, dem Humanunternehmer oben aus Norddeutschland, gesprochen. Der hatte mir das auch nochmal bestätigt. In Bewerbungsgesprächen sagen mittlerweile die Bewerber, sie sind in der engeren Auswahl und ich melde mich, ob ich mich für sie entscheide oder für ihren Mitbewerber. Das ist mittlerweile der Punkt. Und auch ich bekomme das als Facharbeiter mit, dass mal Jobangebote reinkommen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass ich bei meinem Arbeitgeber sehr, sehr gerne arbeite. Das heißt, die Hürde, mich da raus abzuwerben, die ist sehr, sehr hoch. Das wird teuer, um das mal direkt zu sagen. Nur es ist natürlich tatsächlich so, dass du mit der entsprechenden Expertise, mit der entsprechenden Ausbildung dir mehr oder weniger aussuchen kannst, wo du hin möchtest. Das ist momentan so. Und das wird für die Arbeitgeber gesehen in Zukunft noch deutlich besser.
Müssen natürlich dazu sagen, wir reden jetzt hier wirklich über extremst gut qualifizierte Menschen. Also damit meine ich wirklich weit über Durchschnitt, also wirklich entweder fachlich sehr, sehr gut oder von einer bestimmten Nische sehr, sehr gut ausgebildet, wo du auch wenig Konkurrenz hast. Insgesamt, wenn man sich gerade so die wirtschaftliche Situation in Deutschland anschaut, VW baut wieder 100.000 Stellen ab. Und das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen anderen, wo ganze Branchen implodieren, Produktionsstätten ins Ausland versetzt werden, weil einfach der Standort Deutschland so unattraktiv geworden ist. Haben natürlich die gut Ausgebildeten sehr, sehr viele Chancen. Wenn ich aber nicht diese gute Ausbildung habe, sondern eher austauschbar bin von meiner Qualifikation und vielleicht auch von meinem Werdegang, das ist dann schon eine ganz andere Nummer. Mit denen wirst du wahrscheinlich dann viel telefonieren müssen in den nächsten Monaten und Jahren.
Zumal, und das ist der nächste Punkt, der heute bei VW am Band steht und Autos zusammenbaut, der wird nicht morgen auf irgendeinem Dach stehen und das Dach eindecken, einfach weil die Qualifikation überhaupt nicht passt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese riesigen Entlassungswellen und Menschen, die einen neuen Job suchen, und auf der anderen Seite haben wir immer noch den riesengroßen Fachkräftemangel. Was in meinen Augen momentan noch deutlich zu wenig beachtet wird, sind die ganzen Millionen Babyboomer, die in den nächsten Jahren jetzt in Rente gehen und die einfach nicht mehr kompensiert werden können, weil in den entsprechenden Branchen der Nachwuchs überhaupt nicht mehr da ist. Hinzu kommen die Anforderungen, die Gen Z, die momentan in aller Munde sind und regelmäßig für ein Raunen sorgen. Wobei ich auch da sage, Gen Alpha, die ab nächstem Jahr relevant werden, dann sind die ersten 16 wahrscheinlich mehr Eigenschaften von Gen Z haben werden als von den Babyboomern. Das wird eine riesengroße Herausforderung, das unter einen Hut zu kriegen. Das wird echt anspruchsvoll in den nächsten Jahren.
Nicht zu vergessen, unser aller Lieblingsthema, AI, künstliche Intelligenz, also alles, was sich irgendwie automatisieren, standardisieren lässt, und das sind ja gar nicht wenige Berufe, die wirklich händisch abarbeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Humanoide Roboter kommen auch noch dazu. Stichwort, wie werden Lager in Zukunft organisiert oder Warenwirtschaftssysteme? Halten wir eins fest, die Arbeitswelt wandelt sich so radikal wie wahrscheinlich noch nie in den letzten 200 Jahren. Die Zeit des Industrielandes, da sollten wir uns sowieso von verabschieden, dass wir immer noch sagen, wir sind Industriestandort, sind wir schon lange nicht mehr. Wir sollten, glaube ich, langsam begreifen, dass es in eine ganz andere Richtung geht und versuchen, auf anderen Feldern Wertschöpfung zu betreiben. Wichtig ist, und das ist wieder der große Bogen zum Anfang, und ob wir das jetzt alles gut finden oder nicht, ist vollkommen wurscht, weil die Entwicklung ist einfach, wie sie ist. Und jetzt muss sich einfach jeder von uns die Frage stellen, wie gut bin ich dafür vorbereitet oder darauf vorbereitet und wie gehe ich damit um? Das ist die viel, viel wichtige Frage und da kommt die Veränderungskompetenz wieder ins Spiel.
Richtig. Ich weiß nicht, wie verlässlich diese Statistik ist. Es sind wohl bis zu 60% der heutigen Grundschüler, die mal in Berufen arbeiten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht existieren. Es hat diesen Fortschritt immer gegeben. Ich kenne heute keinen Laternenanzünder mehr, wobei der Fortschritt natürlich momentan deutlich schneller läuft. Ich gehe auch vom autonomen Fahren aus in den nächsten Jahren und da sage ich persönlich, autonomes Fahren, was serienreif ist, bin ich der Erste, der ein autonom fahrendes Auto bekommt. Dann brauche ich nicht mehr selber fahren, sondern kann mich reinsetzen und sagen, wo ich hin möchte. Was Tesla ja in manchen US-Städten auch schon auf die Reihe bekommen hat. Wo ich von überzeugt bin, ist, dass wir von diesen Vollzeitbeschäftigungen weggehen werden. Ich weiß, dass unser Bundeskanzler das komplett gerne anders haben möchte. Ich habe auch heute noch einen Podcast veröffentlicht, wo ich ihn drin verlinkt habe, weil ich seine Meinung überhaupt nicht teile, auch was so das Streichen von Minijobs etc. angeht. Ich gehe davon aus, dass Vollzeitjobs verschwinden werden, dass Menschen irgendwo 15, 20 Stunden arbeiten, um sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein, da wird Jobsharing ein Riesenthema und dann werden die Kreativdienstleistungen etc. ausüben, um sich ausleben zu können. Damit sind wir nämlich dann bei der Sinnfrage angekommen, warum tue ich überhaupt, was ich tue? Warum stehe ich morgens auf? Warum mache ich das, was ich machen möchte? Und da kommt auch der von dir gerade angesprochene Wandel mit rein. Bin ich bereit, mich umzusehen, welche Möglichkeiten ich habe, um diese dann auch zu ergreifen?
Exakt. Und greif nochmal einen Satz auf. Deine Statistik mit den 60%, ob das nun 60 sind oder 70 oder 50, weiß ich nicht. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Wahrscheinlich irgendwo in der Spanne. Weil es gerade durch die ganze technologische Entwicklung mit künstlicher Intelligenz und was es alles gibt, es ist ja diese typische Exponentialkurve, die uns immer wieder überrascht, dass es dann doch so kommt. Aber ich kann mich erinnern, wie gesagt, auf der gleichen Veranstaltung, wo ich von euch erzählt habe, in Österreich war vor mir dran der Mario aus Köln, ganz, ganz toller Kollege, der zum Thema KI den Leuten was erzählt hat. Und der hat eines meiner Lieblingsbilder angeworfen, nämlich die ersten visuellen Umsetzungen, wie ChatGPT, Claude Bilder generiert haben. Und auf dem ersten Bild war eine junge Frau zu sehen mit schiefen Zähnen, wie 6 Fingern und das halbe Ohr fehlte. Und das war Version 1. Und das war vor 2,5 Jahren. Und heute sind wir bei Version 7. Und du kannst kaum noch einen Unterschied zwischen einem KI-generierten Bild und einem wirklichen Porträtfoto erkennen. Und du sagst, und diese Entwicklung, und das ist der gleiche Prompt, der eingegeben wurde. Damals, vor 2,5 Jahren, sah das Ergebnis noch so aus. Und heute sind wir fast an der Perfektion. Und diese Entwicklung von Version 1 zu Version 7 erleben wir in allen technologischen Feldern. Das heißt, die Entwicklung geht so rasant nach vorne. Das heißt, es werden Dinge passieren, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das heißt, es wird auch Berufe geben, die wir uns noch nicht vorstellen können. Das Fatale daran ist, wenn wir bei der Grundschule bleiben und vielleicht auch bei der Realschule und dem Gymnasium, dass die Kinder und Jugendlichen auf diese Zukunftsjobs, von denen alle noch nicht genau wissen, wie sie aussehen, alle wissen, dass sie anders sein werden als heute, aber wie genau sie aussehen, dann weiß keiner, immer noch mit den Methoden von 1985 vorbereitet werden. Aber wahrscheinlich ist das wieder ein ganz anderes Thema, dieses Thema Bildung und wie müssen wir uns darauf vorbereiten. Weil ich behaupte, du kannst nicht die Zukunft mit Methoden der Vergangenheit lösen. Weil wenn du sagst, es wird sich eins zu eins in die Zukunft übertragen, so funktioniert es ja nicht. Ich muss offen sein, ich muss verschiedene Szenarien durchdenken, wie du das gerade gesagt hast. Gibt es vielleicht keine Vollbeschäftigung mehr? Müssen wir uns über Jobsharing unterhalten? Muss ich vielleicht gar nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten, weil das schon immer so war, sondern müssen wir uns vielleicht über ergebnisorientierte Bezahlung oder wie auch immer. Also die Arbeitswelt wandelt sich und ich will nur wieder darauf hinweisen, und je besser ich darauf vorbereitet bin, desto eleganter kann ich damit umgehen, weil das ist auch immer, was ich sage, weil keiner hat ja eine Glaskugel. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, Christian, du musst heute Schritt 1, 2, 3 machen, damit du in der Zukunft gut aufgestellt bist. Ich weiß ja auch nicht, was kommt. Und ich kann dir auch nicht sagen, was du tun musst, aber eins kann ich dir sagen, wenn du eine ausgeprägte Veränderungskompetenz hast, wenn du gut ausgebildet bist, dann hast du eine gewisse innere Ruhe und Sicherheit, weil du weißt, egal was da kommt, ich bin immer flexibel genug, dass ich immer eine Lösung finden werde. Und ich glaube, dieses innere Wissen, diese innere Ruhe, das ist das Einzige, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und egal, was denn da kommt, dann werden wir schon eine Lösung finden. Aber ich muss heute anfangen, mich darauf vorzubereiten und eben nicht diesen berühmten, ich stecke den Kopf mal in den Sand und wird schon immer jutchen, wie die Kölner sagen.
Ich meine, Schulsystem ist nochmal ein ganz anderes, dass unsere Schule absolut realitätsfern ist, wissen wir. Das Auswendiglernen von irgendwelchen Sachen stammt noch aus dem Mittelalter. Wenn die Bibliothek abgebrannt ist, muss es Menschen geben, die wissen, was drin stand, um es wieder aufschreiben zu können. Und ich kenne keine Situation im Berufsleben, wo ich, wenn ich etwas nicht weiß, weder einen Arbeitskollegen fragen darf, noch es irgendwo nachschlagen darf. Also das ist alles irgendwo komplett an der Realität vorbei. Dafür habe ich irgendwann mal gelernt, wie man Gedichte analysiert. Habe ich nie wieder gebraucht. Nur ich gehe da absolut mit dir mit, diese Veränderungskompetenz, wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen, wenn ich bereit bin, mir andere Möglichkeiten zu suchen, wenn ich offen dafür bin, mir neue Dinge anzusehen, ohne sofort auf jeden Zug aufzuspringen. Das ist auch ganz wichtig, dass ich nicht jeden Trend sofort hinterherrenne. Dann funktioniert das auch in Zukunft noch.
Exakt. Jetzt kommt der
Ich
Werbeblock,
warte darauf, dass einer ein Eis hier reinbringt. Es ist warm genug. Und nee, deswegen, es wird spannend, es wird interessant, das war es aber immer schon. Ich will noch nicht mal sagen, dass es hart ist. Ich glaube, wenn wir 100 Jahre zurückgehen würden, da war es dann wirklich hart, auch wenn mir die Entwicklung da draußen teilweise ein bisschen Angst macht, was da momentan passiert. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Zukunft mehr Chancen als Risiken bietet.
Ah, das ist eine Frage der Persönlichkeit und das ist eine Frage des Fokus. Klar kann ich jetzt in die Zukunft blicken und sagen, am liebsten gehe ich sofort in den Keller und komme da nicht wieder raus, weil alles ist ganz furchtbar. Und natürlich, die Chancen der Zukunft zu sehen, heißt ja nicht, dass wir Probleme ausblenden oder nicht darauf hinweisen, was alles schiefläuft. Und ich glaube, es läuft eine ganze Menge schief gerade bei uns. Aber trotzdem kann ich das sagen, okay, ich bleibe trotzdem in meinem eigenen Einflussbereich. Ich fokussiere mich auf das, was möglich ist, und ich mache jetzt das Beste draus. Und alle Menschen, die irgendwie erfolgreich sind, sei es als Einzelunternehmen, sei es mit einem mittelständischen Betrieb oder irgendwie auch als Manager, als Führungskraft irgendwo, die haben alle das gemeinsam. Die gehen mit einer gewissen Grundpositivität durchs Leben, die richten den Fokus auf das, was geht und weniger auf das, was alles nicht geht. Und die suchen Chancen. Und wenn die keine finden, kreieren die selbst welche. Und das macht den großen Unterschied aus. Und das heißt nicht, dass es für die Menschen keine Probleme gibt. Ganz im Gegenteil, die haben mit den gleichen blöden Dingen zu kämpfen wie alle anderen auch. Die gehen halt nur anders damit um und vor allem lassen sich davon nicht ins Bockshorn jagen. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende.
Mein Paradebeispiel dafür ist die Firma Trigema. Die wird soweit jedem was sagen mit Wolfgang Krupp Senior, der ja das Unternehmen
Ja,
mal
früher noch
gegründet
mit
hat
dem
hier.
Affen in der
Ja,
Werbung.
den es mittlerweile auch immer noch gibt, allerdings KI generiert, weil
Ach
die
so.
Tierschützer wohl mal irgendwann auf die Barrikaden gegangen sind. Das Unternehmen ist mittlerweile an die Kinder abgegeben, an Wolfgang Krupp Junior und Bonita Krupp. Die machen Dinge anders wie ihr Vater. Also die sagen dann zum Beispiel, wir diskutieren auch mal über Homeoffice, wir möchten dann in eine etwas andere Richtung gehen. Die halten jedoch auch am Standort Deutschland fest. Also es funktioniert. Es lässt sich machen, wenn ich das wirklich will, wenn ich die entsprechenden Bedingungen dafür schaffe und es nicht einfach so mache wie alle anderen. Mir bleibt da Jahre her, Wirtschaftskrise 2008, 2009. Da war ich gerade 18, 19 Jahre alt, sitze in der Dorfkneipe und am Nachbartisch sitzen ein paar Selbstständige. Und da saß wirklich einer bei, das war so die Zeit, wo Mitarbeiter ein paar Stunden die Woche umsonst gearbeitet haben, um ihren Arbeitgeber zu entlasten. Und der sagte tatsächlich, ja, meine Mitarbeiter arbeiten 3 Stunden die Woche umsonst. Das müsste ich zwar nicht machen, das machen aber alle anderen Unternehmer auch. Und wie stehe ich denn dann da, wenn ich das nicht mache? Das Unternehmen hat bis heute Fachkräftemangel und Riesenprobleme und so weiter, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich gehe auch davon aus, dass die Firmen, die da offen sind, die neue Wege gehen wollen, die das, was funktioniert, da lassen möchten, trotzdem die Bereitschaft haben, es weiterzuentwickeln. Das wird auch in Zukunft noch funktionieren. Und ich teile deine Ansicht, dass mit dem Industriestandort Deutschland der Zug ist abgefahren. Da werden wir uns was anderes einfallen lassen müssen.
Ja, leider. Sind da auch viele, also deshalb ein gutes Beispiel mit Grupp Standort in Deutschland, gibt ja noch so ein paar andere. Firma Birkenstock fällt mir ein, die ja auch immer noch in Sachsen sehr viel produzieren. Aber es ist halt schwer, also es wird den Unternehmen super schwer gemacht, das hier zu tun, weil der Standort ist einfach so benachteiligt im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Standorten, dass es kein Wunder ist, dass sehr, sehr viele Unternehmen ihre Produktionsstätten oder sonstige Teile ihrer Firmen ins Ausland verlagern, einfach weil wir so große Standortnachteile bekommen haben. Aber das ist jetzt nach der Bildung das nächste Feld, das wir nur mal kurz anreißen und vielleicht in diesem Kontext nicht vertiefen sollten.
Nein. Aber ich denke mal, unsere Meinung ist klar geworden und wir gehen in eine sehr ähnliche Richtung, was unsere Denkweise angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss erstmal, die Rahmenbedingungen sind ja, wie sie sind. Und auch da gilt, love it, change it or leave it. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Und ich habe für mich aber entschieden, ich mache das Beste draus. Und wie sagt man so schön, jeder ist seines Glückes Schmied. Da glaube ich tief und fest dran. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Startvoraussetzungen, alle unterschiedliche Rahmenbedingungen. Die einen, die werden schon mit einem goldenen Schmiedehammer geboren und die müssen gar nicht mehr so viel schmieden. Aber grundsätzlich hat halt jeder Möglichkeiten, wenn ich bereit bin, den Marathon nicht nur zu denken, sondern dafür zu trainieren und dann auch zu laufen.
Dann werde ich definitiv auch irgendwann im Ziel ankommen.
Richtig. Lässt sich gar nicht verhindern.
Eben. Ja, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? So irgendein Nugget, wo man ein bisschen leichter mit durchs Leben kommt?
Wo man leichter mit durchs Leben kommt. Ja, ich nehme das jetzt als Stichwort. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort von dir. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die es, glaube ich, in der heutigen Zeit gibt, die hilft, mit all dem täglichen Wahnsinn ein wenig besser umgehen zu können und die auch gar nicht so schwer ist. Und ich spreche davon, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, in der Lage zu sein, viel zu lachen, vor allem über sich selbst. Und meine Philosophie ist, die vermeintlich leichten Dinge des Lebens sehr, sehr ernst zu nehmen. Also diese Tätigkeiten, die immer so ein bisschen langweilig sind, wo keiner zuguckt und wo wir oftmals sagen, ach, das schludere ich mal schnell hin. Da würde ich mit Ernsthaftigkeit dran zu sehen, aber in der Lage zu sein, über die vermeintlich großen Dinge zu lachen. Weil wenn wir in der heutigen Zeit keinen Humor mehr haben, dann wird es schwer. Und ich glaube, wer mit Humor und einer gewissen Grundleichtigkeit durchs Leben geht, der hat es einfach leichter.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, ein sehr gutes Schlusswort. Und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörern von Casino oder Recruiting, dem Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Ilja, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche eine erfolgreiche neue Woche und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Christian.